Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken, mitreden.
Radio FreeFM 102.6% Music.
Guten Morgen, der Lokaltermin hier bei Radio FreeFM. Wir begrüßen euch hier bei uns auf der 102,6. Wir, das heißt, heute sind das von der Moderationsseite.
Die Eva Straub, guten Morgen.
Und mein Name ist Michael Trost. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt heute am 6. April. 6. April. Ein bisschen frühlingshaft ist es draußen, wenn noch ein bisschen kalt. Ich würde sagen, die beste Zeit, um Radio einzuschalten, den Lokaltermin. Heute Morgen, Eva, was haben wir denn heute für ein Thema mitgebracht?
Wir beschäftigen uns heute mit der Sicherheitslage in Ulm. Also wir haben die Waffenverbotszone, die jetzt eingeführt wurde in der Ulmer Innenstadt. Und das tangiert natürlich die BürgerInnen da draußen. Und wir wollen uns diesem Thema heute mal über die Frequenz annehmen.
Genau. Und das machen wir natürlich nicht alleine, sondern wir haben zwei Gäste im Studio. Und ich fange an mit Ladies First. Die Annemarie Brückner ist da aus dem Gemeinderat. Sie hat letztes Jahr für die Klimaliste kandidiert, ist in den Gemeinderat eingerückt. Annemarie, herzlichen guten Morgen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, freue mich hier zu sein.
Wir freuen uns, dass du da bist. Außerdem ist da der Georgios Ichanopoulos von der SPD aus dem Gemeinderat, letztes Jahr wieder eingezogen in den Gemeinderat. Georgios, schönen guten Morgen, vielen Dank, dass du gekommen bist.
Ja, schönen guten Morgen, schön, dass wir da sein dürfen bei dem schönen Tag heute.
Wir freuen uns auf eine spannende Stunde mit euch. Wir haben es schon gerade gesagt, Thema die Sicherheit. Ja, beim Thema Sicherheit, Eva hat mir diese Woche auch mehrfach in den Nachrichten, auch Ulm, weniger erfreulich.
Ja, ich denke, man hat es mitbekommen, du spielst auf die Situation am Schwal an.
Darüber sprichst du.
Das sind grausame Geschichten, die man lesen muss, wenn man die Nachrichten oder die Zeitungen aufblättert in diesen Tagen. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, wie sicher ist Ulm denn überhaupt noch? Und wie sicher fühlt man sich, wenn man als Bürger in der Stadt nachts oder auch tagsüber unterwegs ist.
Mhm. Es war ja auch im OB-Wahlkampf Ende 2023 durchaus ein Thema. Und ich habe wiederholt gehört, es gibt so einen Unterschied natürlich auch zwischen objektiven Sicherheit und einer gefühlten Sicherheit. Und es ist offensichtlich so, dass sehr viele Menschen sagen, wir fühlen uns nicht mehr sicher, auch wenn die Zahlen vielleicht was anderes aussagen. Vielleicht so an euch mal zunächst die Frage, wie fühlt ihr euch, Annemarie, in Ulm, fühlt ihr euch unsicher oder sicher oder wie ist euer persönliches Empfinden dabei? Also wenn man durch Ulm geht, auch vielleicht zu später Stunde.
Das ist jetzt wirklich sehr persönlich, weil ich jetzt nicht für alle spreche, für mich.
Ja, ja, ja.
Wenn ich auch nachts als Frau durch die Straßen von Ulm mit dem Fahrrad oder zu Fuß gehe, fühle ich mich nicht unsicher. Aber das ist ein sehr individuelles Ding, denke ich.
Mhm. Ja, Georgios, wie ist es bei dir?
Also ich fühle mich in Ulm weiterhin sicher, aber das ist wahrscheinlich auch wieder was Persönliches, Subjektives letzten Endes. Ich habe auch für mich die kleine Lebensdevise, ich lasse mir meinen Tag nicht versauen, weil irgendwelche Idioten meinen, hier Unruhe stiften zu müssen. Aber unabhängig davon habe ich trotz allem ein gutes Gefühl, wenn ich entlang laufe in Ulm, auch im Dunkeln, auch zu später Uhrzeit. Aber wie gesagt, ich kenne auch andere Meinungen in dem Bereich, auch viele Meinungen von jungen Frauen, von Frauen letztendlich, die sagen, ich fühle mich überhaupt nicht wohl, insbesondere auf der Strecke Bahnhofstraße. Mhm. Es entspannt sich dann wieder Richtung Münsterplatz. Aber wie gesagt, das ist eher subjektiv und die Zahlen sprechen eigentlich was anderes.
Ja, Eva, wie geht es dir, wenn du später durch die Stadt läufst oder auch generell durch die Stadt gehst?
Mich verschlägt selten in die Bahnhofsregion. Ich würde auch sagen, da ist wahrscheinlich das härteste Pflaster, wenn man das so drastisch formulieren kann. Ich bin am ehesten dann auch mal zur später Stunde in der Altstadt natürlich unterwegs, Richtung Rathausplatz.
Ja.
Und da fühle ich mich eigentlich schon sehr sicher. Man muss ja sagen, da sind die Nachtclubs natürlich auch sehr aktiv. Die haben das Security-Personal vor den Eingängen stehen. Da kann wenig passieren. Und selbst wenn sind immer Leute da, die einschreiten können und auch einschreiten würden. Also da kann man sich schon sicher fühlen. Deshalb würde ich mich da fast dem Konsens dieser Runde bisher anschließen.
Mhm. Ja, also ich persönlich, ich bin jetzt auch nicht so oft und zu später Stunde gar unterwegs. Ich weiß halt auch, wenn man schon mal irgendwo war, du kommst irgendwo zum Beispiel vom Kino irgendwie da raus, irgendwas, du stehst dann am Bahnhof an der Haltestelle, da denkst du schon manchmal Augen auf, da sind irgendwo Leute, die dann auf der gegenüberliegenden Seite irgendwo sich schubsten oder irgendwas oder grüllen oder besoffen sind. Das habe ich auch schon erlebt, wo du denkst, da hältst du Abstand, aber sind dann doch meistens, zumindest mal an der, am Bahnhof, an der Haltestelle, doch mehr Menschen, wo du dich jetzt ganz nicht so verloren fühlst. Aber ja, insofern, ja.
Ja, ich wollte noch sagen, dass ich jetzt natürlich auch einfach eine weise Frau von hier bin. Ich denke mir, wenn man irgendwelche äußeren Merkmale hat, die einem nicht in dieses Raster gehören lässt, dann ist die Situation auch schon wieder eine ganz andere. Mhm. Sei es POC oder Kleidungsstil ist nicht so den Normen in Anführungszeichen entsprechend.
Was bekommt ihr mit? Ich meine, ihr seid ja beide im Gemeinderat und als Gemeinderat ist man natürlich auch immer Ansprechpartner für Bürger und ich weiß, dass von anderen Gemeinderäten, die dann auch viel Post bekommen, gerade also was um Hans-Walter Rothe in Wiblingen natürlich auch bekannt ist und sehr, sehr viel Zuspruch und sehr viel Info und Fragen bekommt, der da sehr oft eben für die Bürger quasi da Ansprechpartner ist. Wie geht es euch? Kommen die Menschen auch zu euch und sagen, Anna-Marie, das ist so und so und so, kümmert euch oder Georges, was erlebst du? Kommen da Menschen und reden mit euch, wollen was wissen, fordern irgendwas oder wie geht's euch?
Wollen was wissen, fordern, bringen auch ihre Ängste mit. Ich meine, die Brennpunkte haben wir ja schon genannt, Bahnhof, Lederhof, Sedelhöfe, das sind so die Regionen, die immer wieder genannt werden. Da bekommt man natürlich immer was mit, dass da mit Gewalt an manchen Ecken leider nicht gespart wird. Und da versuchen wir was zu tun. Du hast es ja schon erwähnt, OB hat es ja auch schon in seinem Wahlkampf als Schwerpunktthema gehabt, haben wir ebenfalls. Und es ist ja diese Kombination Sauberkeit und Sicherheit. Und wir versuchen da wirklich dann die nächsten Schritte zu tun und nehmen das natürlich schon ernst, was uns da mitgeteilt wird. Unabhängig davon, wie gesagt, unsere subjektiven, persönlichen Meinungen und die Umgangsweise, wie wir mit dem Verspazieren gehen, zur nächtlichen Stunde umgehen würden. Hm. Aber wir nehmen das ernst und wir sind ja auf dem Weg und das war jetzt ja auch einer der Punkte, wieso es auch zur Waffenverbotszone kam.
Ja, darüber sprechen wir gleich noch. Also auf jeden Fall, das Thema ist in der Diskussion und es wurde auch schon gehandelt. Also insofern kann man auf jeden Fall nicht unterstellen, dass es da Inaktivität gäbe oder sonst irgendetwas. Nein, dem ist nicht so. Lasst uns vielleicht mal so ganz kurz, wenn ihr vielleicht da auch ein paar Infos habt, vergleichen die Stadt Ulm im Vergleich zu anderen gleich großen oder anderen Großstädten. Habt ihr da eine Information, objektiv, was die Statistik sagt, ist Ulm vergleichsweise sicher, unsicher oder gleich im Niveau? Ist ja da irgendwie ein bisschen was, wie Ulm denn laut Statistik zu werten ist?
Also das Niveau an sich hat sich nicht verändert, von der Zahl, von der Statistik. Was man aber leider sieht, die letzten paar Jahre, das betrifft nicht nur Ulm, sondern es betrifft insgesamt die Situation, dass wenn es zu irgendwelchen Vorfällen kam, die brutaler waren und sind als in der Vergangenheit. Also früher war es so, man hat sich einfach mal ein bisschen geschubst, kurz geprügelt, was alles unschön ist, muss nicht sein. Ja. Aber was wir jetzt merken, ist, dann wird weiter noch draufgeschlagen, wenn die Personen schon auf dem Boden liegen. Also früher war es immer so, wenn jemand auf dem Boden liegt, dann hat man die Schubserei gelassen. Wie gesagt, das ist schon unschön, muss nicht sein. Aber diese Brutalität hat schon zugenommen und das sieht man nicht in der Statistik.
Ja, und Leute sind eher bereit, auch Messer, glaube ich, einzusetzen. Man hört jetzt ja immer öfter, ich weiß nicht, dass es anders reported oder berichtet wird, aber ich höre eben ganz oft, dass Messer zum Einsatz kommen und das Messerstechereien wohl zugenommen haben und eben ja, die Hemmschwelle für mehr Brutalität oder Extrembrutalität wohl gesunken ist. Ja. Ich habe mal so ein bisschen geschaut, zumindest nach Statistik im Jahr 2023 wohlgemerkt, aktuell 24, habe ich keine Infos gefunden, gab es wohl laut Polizei Ulm 36.160 Vorfälle, die im Bereich der Kriminalität fallen, also was auch sonst noch alles, wahrscheinlich nur Prügelei oder irgendwie sowas, wahrscheinlich alle Kriminalfälle, auch Einbrüche und sonstige Beschädigung, aber 36.000 hört sich natürlich schon, puh, wenn du das jetzt überlegst, wie viel das auf den Tag umgerechnet dann sind und alles, dann zuckt man natürlich schon zusammen. Ist das eine Zahl oder auch sowas, was im Gemeinderat auch mal irgendwie vorgestellt oder diskutiert wird? Kriegt ihr da irgendwie auch Zahlen von der Polizei, wo man auch diskutiert oder auch Entwicklungen? Irgendwie kriegt ihr das auch mitgeteilt oder wie ist das überhaupt so? Auch Informationen an euch als dann Entscheidende?
Es gibt ja nur einen Tisch Sicherheit und Ordnung. Ja. Und da wird genau diese Statistiken auch dargelegt und offengelegt und da wird diskutiert und letzten Endes ist es ja so, dass wir da die verschiedenen Gremien deshalb haben, dass die verschiedenen Vertreter und Fraktionen dort sind und die Informationen landen dann auch bei uns und das wird dann diskutiert, sodass wir da schon nah dran sind und diese Informationen von der Polizei und von unseren Ordnungsdiensten auch regelmäßig erhalten.
Ja, das heißt, es gibt einen Ausschuss, der sich um Sicherheitsfragen und Themen in der Stadt Ulm kümmert und genau solche Punkte aufgreift und gegebenenfalls in Vorschläge macht, wie abzuhelfen ist und. Ja. Was ich auch gelesen habe in der Statistik, dass in Bezug auf Aufklärung, Klärung von Delikten Ulm aber wohl relativ gut liegt. Das heißt, dass die Kriminalbeamten in Ulm wohl einen guten Job machen.
Wir nicken zustimmend.
Ja, also insofern, also laut Statistik ist, weil wir vorher gefragt haben und immer mehr Leute sich unsicher fühlen, zumindest die Statistik sagt wohl, es ist relativ gleichbleibend stabil. Auf ein, ja, ob das jetzt mit den Zahlen, die wir hier genannt haben, ob man das jetzt als es sind hohe Werte, die einen schon erstmal schrecken, ob man das als akzeptiert hinnehmen muss oder ob man nicht, wahrscheinlich nein, aber es ist zumindest auf einem Level, der so momentan relativ gleich ist, aber gefühlt ist auf jeden Fall, dass mehr Menschen, glaube ich, Angst haben und das eben aufgrund der wahrscheinlich zunehmenden Brutalität dann auch ist. Das heißt, im Endeffekt bei euch ist es in der neuen Legislatur, die ja im letzten Juni begonnen hat, auf jeden Fall ein wertiges Thema, die Sicherheit in Ulm und dann habt ihr, ich weiß nicht, wie dann so eine Beschlusslage ist, dann ja zum 16.11. war es eine Waffenverbotszone eingerichtet. Wie ist das, wenn man jetzt solche Maßnahmen in Angriff nimmt, diskutiert dann also so ein Fachausschuss oder so ein Runder Kreissicherheit und schlägt das dann den Gemeinderat als solchen zur Vorlage vor und dann entscheiden alle? Oder wie geht es was? Wie diskutiert man? Wie kommt dann überhaupt sowas in die Gänge, sagen wir mal?
Es gibt verschiedene Anlässe. Es kann sein, dass es von unserer Seite aus was initiiert wird. Das ist ja der klassische Antrag, der dann oftmals ja in der Öffentlichkeit landet. Ja. Landet dort bei der Verwaltung und Verwaltung wird dann darum gebeten, was auszuarbeiten. Mhm. Jetzt bei dem Thema war der Initiator eher die Verwaltung oder in dem Fall der OB, das ist ja sein Thema, auch schon beim Wahlkampf war und hatte ja auch versprochen, dass er in die Richtung dann einiges unternehmen wird und deshalb war der Vorschlag erstmal, kam der aus der Verwaltung heraus und für uns gab es ganz klar nur die Meinung, wir unterstützen das Thema in der Richtung.
Ja.
Man kann natürlich immer ein paar Nuancen anders betrachten, letzten Endes kommen wir vielleicht später drauf zu, wegen den Zeiten, aber letzten Endes haben wir genau diesen Punkt so unterstützt, wie er von der Verwaltung auch vorgelegt und vorgeschlagen worden ist.
Wenn ich das richtig verstehe, Georg, das heißt, kommt von der Verwaltung, dass irgendwo der Oberbürgermeister sein Team oder seine Administration oder seinen Leuten sagt, hier ist ein Problem, er hat das ja auch thematisiert, wie wir gerade angesprochen haben, und dann erarbeiten die einen Maßnahmenkatalog oder eine Vorlage und dieses wird dann eingebracht in die Gremien und dann letztendlich in den Gemeinderat. Läuft das so, oder?
Genau. Mhm. Das ist letzten Endes der Gang, weil die Verwaltung, das sind die Profis. Wir sind diejenigen, die genau aus Feedback von Bürgerinnen und Bürgern natürlich dann vorbringen, Ideen und Vorschläge.
Ja.
Aber wir sind nicht diejenigen, die dann die Ausarbeitung umsetzen, sondern das macht die Verwaltung, die dann die verschiedenen Themenbereiche ja intensiv bearbeitet. Und da gibt es natürlich einen Austausch, genau mit dieser Waffenverbotszone gab es auch den Austausch mit der Polizei, sodass es genau zu dieser Vorlage dann auch kam.
Mhm. Ja, ich meine, wenn man jetzt überlegt, ihr habt angefangen, eigentlich im September, glaube ich, in der neuen Zusammensetzung. Ne? Also dann habt ihr es erstmal getagt, September.
Ja.
Und dann immerhin ist ja schon Monate später, 8 Wochen später tatsächlich eine Beschlussfassung erfolgt. Also können wir sagen, dann habt ihr doch sehr zügig auch wirklich was umgesetzt.
Ja, würde man sagen. Also es war ja nicht das Einzige, was umgesetzt worden ist. Und es ist ja nicht so, dass die Kommunalpolitik ja aufhört, wenn es dann Kommunalwahlen gibt und es zum Wechsel kam, sondern das ist ja kontinuierliche Arbeit auch im Hintergrund. Und ja, wir hatten den richtigen Zeitpunkt, denke ich mal, bei dem Thema, dass wir da schon warm gelaufen waren.
Ja, ja. Ist generell eigentlich, gibt es da auch eine Erhebung in Bezug auf, also Sommer ist länger hell, Winter länger dunkel. Das eigentlich dann auch zum Beispiel im Winter kritischer ist als im Sommer, weil ihr habt ja auch vor der, sagen wir mal, kritischen Winterzeit oder kritisch nehme ich an, weil eben länger Winter dann eingeführt, hat man in Bezug auf das Erkenntnis, ob das Sommer-Winter auch einen Unterschied ausmacht oder ist abends so, dass im Winter niemand draußen sein mag und im Sommer hängen mehr Leute ab. Andererseits ist es finster und dunkel, das heißt im finsteren, dunklen fürchtet man sich eher oder zum Beispiel ist eben auch nicht so, sieht man nicht so, was los ist.
Gibt's ja, deswegen, da irgendeine Erhebung, Anne-Marie? Ja. Deswegen macht man sich ja Gedanken über Beleuchtungskonzepte, sowohl was die neue Gestaltung der Fußgängerzone angeht, dass da auch die Beleuchtung als erstes mit umgebaut wird, aber auch wie leuchtet man den Lederhof aus, wie... Mhm. Von daher, hell-dunkel ist ein Thema, ja, definitiv.
Aber tatsächlich, in dem Kontext wird auch über andere Beleuchtungsmöglichkeiten diskutiert.
Ja, das kann man selber regeln, die Sonne kann man nicht beeinflussen.
Ja, natürlich, ja, ja. Aha. Ja, schön. Ich denke, wir reden gleich weiter. Wir haben den Lederhof schon genannt. Vielleicht, dass wir auch mal kurz so über die Kernbrennpunkte mal kurz sprechen. Mhm. Und dann natürlich müssen wir auch sprechen in der Umsetzung dieser Waffenverbotszone. Welcher Bereich ist das überhaupt und was ist überhaupt eine Waffe? Was gilt? Was kann man in welchen Zeiten tragen und was nicht? Und so weiter und so weiter. Erstmal spielen Musik. Ich habe so ein bisschen hier gerade hin und her geschoben. Ich dachte mir, heute ist Sonntag. Eva, was steht denn? Kannst du das lesen?
Oh Gott.
Was habe ich da?
Ja, Sunday Girl.
Ja, ich dachte, das passt, oder?
Das passt. Ich bin ein Sunday Girl heute. Du kannst es gerne.
Ich auch.
Alle heute, genau. Ja. Wir sind alle heute. So gesehen schon.
Wir feiern das.
Das feiern wir. 1979, Blondie, hören wir an.
Der Lokaltermin am Sonntagmorgen, das war Sunday Girl von Blondie. Und wir sind hier heute im Studio live on air und haben das Thema ja, Sicherheit in Ulm. Wie sicher ist denn unsere Stadt hier an der Donau eigentlich? Und in dem ersten Redeblock haben wir uns jetzt schon so ein bisschen über unser eigenes Sicherheitsgefühl unterhalten. Und jetzt wollen wir mal ja, auf die tatsächlichen Fakten bezüglich der Waffenverbotszone in Ulm zu sprechen kommen. Wir haben verschiedene Brennpunkte oder ja, Orte, an denen die Sicherheit besonders bedroht ist in Ulm und das ist die Innenstadt, ganz klar. Und da wurde dann gehandelt und eine Waffenverbotszone eingeführt im letzten Jahr, das haben wir gerade eben schon angesprochen. Mhm. Ja, Michael.
Ja, vielleicht, wir haben schon gesagt Innenstadt, lass uns mal auch über die Brennpunkte und überhaupt, was dann die Innenstadt eben, wie die definiert ist und genau eben die Brennpunkte kurz sprechen. Zweimal, ich glaube, Annemarie, du hast auch den Lederhof schon angesprochen, da diese Ecke quasi hinter dem großen Kaufhaus, ich sage den Namen jetzt nicht, rüber Richtung Donau, wo ich weiß, sitzen auch mal manche da unten an der Blau, rüber zum Kino, Richtung Neue Straße rüber, da ist glaube ich so ein, wo auch mit Drogen immer wieder gedealt wird, ein kritischer Bereich, der immer eine Diskussion war. Fußgängerzone, glaube ich, ist kritisch, die halt dann auch doch ein schmaler Bereich ist, wo da halt, ja, vielleicht halt durchwindig, auch wenn sie breit irgendwo schon ist, aber halt einfach wie durch so eine übersichtliche, für vielleicht Leute, die da lauern, Strecke ist, wo man einfach Leute abpasst und immer wieder auch in Richtung Bahnhof voraus, ja, zu Stellgereien kommt. Bahnhof ist, glaube ich, an sich, also der Vorplatz irgendwie kritisch. Da haben ja auch eine Weile lang immer Leute da gekämpft oder irgendwo da aus verschiedenen Szenen getrunken und gesessen und gelernt und allen möglichen. Sind das so die Ecken, die jetzt bei der Definition der Innenstadtbereichszone ja, so die Brennpunkte sind? Oder gibt es, ich meine, du wohnst jetzt in der Altstadt, Annemarie, oder arbeitest dort, sagen wir mal. Ich glaube, dort vergleichsweise ist relativ ruhig und sicher, oder? Also da ist, das ist unkritisch, so wie Eva auch angesprochen hat, oder? Die gehört nicht zu dem kritischen Bereich.
Ja,
und ansonsten, wenn wir weiter in die Stadt reinschauen, Münsterplatz, ich weiß nicht, wie es der Münsterplatz ist, natürlich auch ein Areal, wo zu bestimmten Zeiten, auch wenn zum Beispiel Silvester oder irgendwas ist, auch ganz viel los ist und die Leute dann auch ja, hinhocken oder ja, zum Teil auch schon Mist gemacht haben. Zählt ja auch zu den kritischen, der Münsterplatz, im kritischen Bereich, Georges?
Kritisch, also kritisch, die ist ja eher die Bahnhofsregion. Die
Bahnhofsregion, ja.
Aber zur Waffenverbotszone gehört ja zwischen Bahnhofstraße und Frauenstraße und Olgastraße und Neue Straße.
Ja. Mhm.
Was wir gerne gehabt hätten, aber das nicht umgesetzt haben, ist, dass man das Richtung Donau hätte ausweiten können und sollen. Mhm. Gerade alt, ich denke Fischerviertel jetzt weniger, aber es geht eher um die Donaubereiche ja. Abends. Das haben wir nicht nachvollziehen können, wieso das nicht gemacht worden ist. Aber vielleicht gibt es da demnächst irgendwann mal eine Änderung, dass wir da eine Erweiterung machen. Nicht, weil da die Zahlen in irgendeine Richtung jetzt ausgeschlagen haben, sondern das wäre sinnvoll gewesen, auch meiner Ansicht nach.
Dass wenn du bei der Altstadt rausgehst, durch beim Metzgerturm durch, so genau. Auf die Donauwiesen, ich glaube, da war auch schon das eine oder andere, man sagt, da ist es kritisch, und dann hocken die Leute halt irgendwo dort.
Ja. Ich denke, Bahnhofstraße, das ist das. Wir haben ja vor der Kommunalwahl, da sind wir ja unterwegs gewesen mit dem OB, haben uns das angeschaut von Bahnhof bis Münsterplatz. Mhm. Und was wir festgestellt haben, was zu dieser subjektiven Sicherheitsgefühl führt, ist, dass eher Richtung Bahnhof oder Bahnhofstraße eher Männergruppen unterwegs sind.
Ja.
Und je weiter man hochläuft, Hirschstraße, Münsterplatz, sieht man dann auch wieder Pärchen oder Frauen alleine oder in Gruppen laufen. Und das ist auffällig, wenn man sich das mal angeschaut hat. Und dann kann ich auch nachvollziehen, wenn da die subjektive Nicht-Erfahrungswerte dann in die Richtung dann ausschlagen.
Mhm. Ja. So, und jetzt also bei den Vorschlägen, die dann die Verwaltung erarbeitet hat, hat man wahrscheinlich dann anhand dieser kritischen Zonen dann definiert, Waffenverbotszone im Innenstadtbereich. Dann lass uns einfach mal von der Karte ein bisschen schauen, wo genau verläuft heute die Zone. Ich habe irgendwo gelesen, man hat keine Beschilderung gemacht, weil man irgendwie Leute auch jetzt nicht irgendwie verunsichern wollte. Also es ist nicht so wie bei Corona, wo da unten ein Schild stand. Zone, wo die Maske ab da zu tragen ist, das gibt es nicht. Aber wo genau auch, dass die Leute wissen, wo sie dann ihr Taschenmesser abliefern oder beziehungsweise nicht mit reinnehmen dürfen zu bestimmten Zeiten, wo ist jetzt die Zone definiert? Also welchen Bereich wirklich von der Straße und Fläche bedeutet Waffenverbotszone?
Bahnhofstraße, Frauenstraße, Olgastraße, Neue Straße. Also wenn man sich das so als Quartier mal betrachtet, kann man auch, ich glaube, auf der städtischen Webseite kann man dann auch die Karte, die ist rot markiert, dann anschauen, wo dieser Bereich dann ist.
Oh ja, das heißt, da gibt es eine Fläche, die dann eben genau, also auf der Karte der Stadt Ulm, der Verwaltung, dann zeigt, wo das ist, wo man dann mehr oder weniger, ja, mit seinen Sachen, die man hoffentlich nicht dabei hat, dann eben nicht mehr rein darf oder besser sowieso ganz zu Hause lässt. Ja. Diese Zone ist dann von einer bestimmten Zeit definiert, Georg ist das, oder und Annemarie. Habt ihr die Uhrzeiten so ein bisschen im Kopf? Wann dürfen die Leute, beziehungsweise ab wann gilt die, also wann dürfen die Leute die Sachen nicht mehr reinnehmen?
Freitags bis, also freitags 20 Uhr bis samstags 6 Uhr morgens, sonntags, samstags genauso und an Feiertagen ebenso.
Ja.
Also 20 bis 6 Uhr morgens.
Am Wochenende.
Am Wochenende und Feiertagen.
Mhm. Ja, das heißt, man kann an der Stelle, also immer, wenn man im Prinzip ja eigentlich am nächsten Tag irgendwie nicht arbeiten muss, obwohl manche arbeiten ja auch Samstag, mag. Also im Prinzip, wo viele Leute ausgehen, Party machen, im Prinzip sagen, da ist dann ab diesem Zeitpunkt, ab 20 Uhr Verbot und das Ganze bis 6 Uhr. Und das wird, vermute ich, schon auch kontrolliert, oder? Da gibt es dann schon den einen oder anderen, ja, was weiß ich, Polizei irgendwo, Wagen, der man steht und auch das kontrolliert, denke ich, oder?
Also Polizei darf das nicht kontrollieren, genau, ist anlassbezogen. Einfach nicht wild drauf los kontrollieren, macht ja auch keinen Sinn, bringt auch Unruhe. Aber das Ganze anlassbezogen und ich denke, das ist ganz sinnvoll. Über die Zeiten kann man sich auch streiten, da haben wir auch diskutiert letzten Endes. Und wieso nur die Tage und nicht an anderen Tagen. Mhm. Aber ich glaube, das macht jetzt erstmal Sinn, da Erfahrungswerte zu sammeln und dann die nächsten Schritte zu gehen, falls notwendig.
Ja, habt ihr, beziehungsweise ich habe es selber jetzt nachlesen müssen mit der Verbotszone, wie die Zeiten und wie die Regelungen sind. Ihr wusst jetzt auswendig, ich hätte es ohne nachzugucken jetzt gar nicht gewusst. Du sagst, die Information ist dann über die Website kommuniziert. Hättest du jetzt das so gewusst, Eva, oder wärst du jetzt, ich meine, ich unterstelle nicht, du hast jetzt kein Messer dabei, aber wärst du jetzt auch jetzt möglicherweise aus Unwissen irgendwo vielleicht reingelaufen, weil man das einfach, ich will sagen, man hat es gar nicht so genau gewusst, oder? Wie wäre es dir jetzt gegangen?
Also von der Waffenverbotszone hat man an sich mitbekommen, aber dass man das so parat hat, das stimmt, hat man nicht. Und dann ist halt auch die Frage, wie du sagst, die Schilder gibt es nicht, also dass man das direkt vor Augen hat, wenn man sich jetzt in diesem Quartier eben befindet. Ja, man muss dann halt auch schauen, ich denke, da wird ja jetzt nicht jeder gefilzt, sondern da kommen Kontrollen, stichprobenartig, so stelle ich mir das vor, von der Polizei, die dann mal sagt, ja, führen Sie eine Waffe mit sich? Und dann, ja, dann soll's halt, sollte man es ja eigentlich schon wissen oder parat haben. Ich denke jetzt mal nicht, dass ich da großverdächtig werden würde. Aber natürlich. Ich trage auch keine Waffe.
Ich wollte nur darauf hinaus, ich hätte die Details, ohne dass es jetzt explizit in der Vorbereitung auf die Sendung nachgelesen hat, nicht gewusst. Das heißt, da hätte man dann, ja, könnte man schon sagen, vielleicht müsste man auch städtischerseits irgendwie das noch mal mit dem Flyer irgendwo in die Zeitung rein oder irgendwie auch noch kommunizieren, dass man das auch noch ein bisschen genau weiß. Und vor allem natürlich stellt sich so die Frage, was ist denn überhaupt alles eine Waffe, Waffenverbotszone? Also ich meine, wenn jetzt zum Beispiel jemand, ich habe es vorhin in der Vorbesprechung gesagt, der ist Koch, der kommt spät raus aus seiner Kneipe, der führt, was weiß ich, sein Kochbesteck, das anscheinend bei guten Köchen, die haben ja alle so ihre speziellen Messer und Zeug, damit sie das Fleisch schneiden können, habe ich schon so gehört. Mhm. Und der trägt dann eben sein Arbeitsgerät mit sich, das ist natürlich ein Messer. Aber gleichzeitig ist ein Arbeitsgerät, ja. Oder andere Leute, die halt mit irgendwas unterwegs sind, das, ja, keine Ahnung, Bierflasche könnte auch zur Waffe irgendwo generieren, wenn du die über einem über den Kopf haust. Also was sind jetzt überhaupt in dem Sinne denn Waffen und was ist toleriert, was ist dann keine Waffe? Ist zum Beispiel, was viele Frauen ja dann auch mit sich führen, auch ein CS-Gas oder ein Pfefferspray, in dem Sinne eine Waffe, die an sich ja von subjektiv von den Menschen eher aus Sicherheit, also defensiv auch gedacht ist. Was sind zulässig Dinge, was nicht, was ist eine Waffe, was ist keine Waffe?
Das hat
ja.
ist eine Waffe tatsächlich? Mhm. Ist die Frage, ob das tatsächlich nicht eher ein Verteidigungsmittel sein sollte für Personen, die sich halt gefährdet fühlen.
Ja.
Bei Messern ist es so, dass die Klingenlänge 4 Zentimeter überschreiten muss, um als Waffe zu gelten. Oder
ja.
Messer mit mehr als 4 Zentimeter Klingenlänge, wenn man die rumträgt, müssen die gut verpackt sein. Dann darf man die auch als Koch, Köchin
ja.
mit sich herumtragen.
Mhm. 4 Zentimeter, ja, 4 Zentimeter ist schon ganz schön. Ich überlege mich gerade, so ein normales Taschenmesser. Genau. Ich weiß auch viele Leute, wenn du heute zur Arbeit gehst und haben die Leute zum Beispiel, weil sie eine Flasche öffnen wollen, halten ein Taschenmesser dabei mit dem Öffner dran oder weil sie ihre Karotte in der Mittagspause irgendwie schneiden wollen, haben sie ein Taschenmesser dabei. Das heißt, etwas, was sie als Arbeitsgerät, weil ein Schraubenzieher dran ist, mitführen. Die Fragestellung ist halt, ja, 4 Zentimeter weiß ich nicht, aber das könnte schon fast unter Waffen nachher natürlich fallen. Das heißt, derjenige muss halt seine Taschen leer räumen, der hat vielleicht Unbedachtes immer drin und würde jetzt aber unter die Waffenregelung natürlich fallen.
Ja, Regeln sind da und dann hat er halt Pech gehabt, auch wenn das keine Absicht war letztendlich.
Ja.
Du hast insofern recht, 4 Zentimeter können auch großen Schaden anrichten, egal wie man es anwendet. Das ist auch so ein Punkt, wo man sagt, hätte das so sein müssen oder hätte das komplett verbieten können, aber ich glaube, komplett verbieten ist genau die Darstellung, die gesagt hat, man hat sein Taschenmesser dabei und denkt da in diese Richtung nicht. Du hast ja vorhin mehrere Punkte gesagt. Erstens, ich denke, wenn jemand schon mit einem Messer unterwegs ist, finde ich das gar nicht gut, unabhängig der Waffenverbotszone.
Ja.
Das muss nicht sein. Ich denke mir, wieso braucht man so eine Waffe in dem Bereich? Das andere ist mit dem Spray, das war ja viel diskutiert. Wir haben auch viele Briefe und E-Mails erhalten bei dem Thema. Jetzt wollt ihr auch noch die Selbstverteidigungsmethoden, die benötigt werden, auch noch verbieten. Dem ist nicht so. Es gibt ja diese CS-Sprays, wie du genannt hast, die fallen unter das Waffengesetz.
Mhm.
Und dann gibt es die Sprays gegen Tiere.
Mhm.
Und die sind erlaubt, unabhängig des Waffengesetzes, unabhängig der Waffenverbotszone.
Ja.
Das heißt, wenn jemand schon ein Verteidigungsspray haben möchte, dann soll er bitte darauf achten, dass es nicht diese klassischen CS-Sprays sind, die unter Waffen fallen,
ja.
sondern wirklich die Verteidigung gegen Tiere steht, glaube ich, normalerweise drauf.
Mhm.
Die sind zulässig.
Ist das dann Pfefferspray oder ist das was anderes? Also ich weiß, wenn es CS gibt, ich weiß, es ist Pfefferspray.
Der Inhalt geht in die Richtung.
Ist, ja. Das heißt, das ist dann explizit, steht dann drauf, für, also gegen Dog oder
genau,
irgendwie
gegen
Hund oder irgend sowas.
Genau,
ja.
Verteidigung gegen
Hund. Und wenn das explizit so deklariert ist, dann kann das jemand mitführen und dann ist es nicht als Waffe. Auch wenn es theoretisch, das kann der eine auch dagegen irgendwo.
Es dürfte ja theoretisch auch nicht gegen Menschen verwendet werden, aber ich sage immer wieder, wenn es zu einer Notfallsituation kommt, dann ist dem so. Ich bin trotz allem mit diesen Sprays nicht so ganz glücklich, weil in den Gesprächen sage ich immer wieder, wer morgens ein Deo-Spray oder Haarspray benutzt, weiß ganz genau, das geht nicht in eine Richtung. Das heißt, wenn man sowas verwendet, gerade draußen gibt es einen Luftzug, man ist selber betroffen. Also als Abwehrmittel ist das vielleicht subjektiv für das Gefühl beruhigend, hilft zur Sicherheit, wenn man das in der Handtasche hat oder in der Hand hält, in der Jackentasche. Aber in einer Notsituation würde ich behaupten, dass es nicht wirklich viel helfen wird, weil da kann man sich selber dann auch aus dem Gefecht setzen.
Mhm. Naja, wenn der Wind entsprechend ist und du setzt es ein und das pustet im Prinzip dir wieder das zurück ins Gesicht, dann bist du selber auch, das heißt, dann gibt es noch eins, du bist Kampfsportler, können wir dazu sagen, Georges. Dann gibt es noch eins, Kampfsport betreiben dann, ne?
Ja, genau.
Das vielleicht so als
Freizeit aus Fitnessgründen, ja. Karate. Und dazu gehört natürlich das Thema Selbstverteidigung auch dazu. Und das sind auch die Punkte, die wir auch in Selbstverteidigungskursen dann noch beibringen. Mhm. Und die erste Devise heißt immer, schauen, wegzukommen.
Das ist ein Punkt, weil ich habe es jetzt nicht ganz umsonst angesprochen. Natürlich das Thema Selbstverteidigungskurse, auch für Frauen insbesondere, glaube ich, gibt es das ja angeboten. Und können wir vielleicht auch nachher noch kurz sprechen. Die Zeit rennt immer so schnell. Es ist eigentlich schon wieder Zeit für Musik. Ich habe was rausgesucht, wo ich denke, das könnte auch für dich was sein. Ein bisschen was New Generation.
Ja, ich sehe schon The Weeknd. Ja, das ist Lost in the Fire. Ist mir auf jeden Fall ein Begriff. Hören wir uns
und,
doch gerne an.
Das ist ein französischer DJ, Gesaffenstein, weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Ja. Das wurde mal hier in der Sendung, in der Plattform gewünscht. Da kam explizit jemand gesagt, den Titel bitte. Und den fand ich irgendwie gut.
Okay.
Und da habe ich gedacht, den nehmen wir heute mit. Also Staffelstein und The Weeknd mit Lost in the Fire. Das ist der Lokaltermin. Ihr bleibt dran und wir hören uns in 3 Minuten. We continue.
Wir sind zurück on air. Das war The Weeknd und Staffelstein am Sonntagvormittag hier beim Lokaltermin auf Radio Free FM. Unser heutiges großes Thema ist die Sicherheit in Ulm und um Ulm herum. Und in 4 Monaten ist es wieder soweit. Ich fiebere schon absolut darauf hin, auf den höchsten Feiertag der Ulmerinnen und Ulmern.
Was soll das wohl sein? Welcher Tag?
Ich meine natürlich das Schwörmontag.
Schwörmontag. Das ist ja nicht nur ein Tag. Ja.
Ja, diese Zeit, natürlich eine Zeit, in der ganz Ulm sich an der Donau und in der Innenstadt ansammeln wird. Und dann ist die Sicherheit natürlich ganz wichtig des Einzelnen. Und dieses Thema war auch bei der letzten Schwörrede, bei der ersten Schwörrede des neuen Oberbürgermeisters Martin Ansbacher, ja auch schon Thema. Er hat sich besonders dafür ausgesprochen, dass das, wie die Stadt aussieht, also die Sauberkeit der Stadt, auch einen starken Zusammenhang mit der Sicherheit hat. Denn in einer schönen Stadt möchte man sich nicht kriminell verhalten, das sagt zumindest wissenschaftliche Beobachtungen. Und was sich bisher getan hat, haben wir jetzt gerade in den letzten beiden Redeblöcken, in den letzten halbe Stunde, 40 Minuten hier schon on air bequatscht. Aber was muss ich denn jetzt noch tun bis zum nächsten Schwimmmontag, dass das alles reibungslos abläuft? Ich werfe die Frage mal in die Runde.
Wir sagen mal ganz kurz, wer unsere Gäste sind, für alle, die später eingeschaltet haben. Das sind, ihr sagt selber nochmal kurz, wer ist denn heute da, nur für alle, die spät einschalten?
Annemarie Brückner von der Klimaliste.
Ja, und Georges Genobulos von der SPD-Fraktion.
Genau. Wer mag antworten?
Die Vorbereitung laufen. Ja. Die Stadtverwaltung, in dem Fall die Bürgerdienste, arbeiten derzeit das Konzept aus, wie das Ganze umgesetzt werden kann. Wir hatten ja leider seit Januar verschiedene Vorfälle in verschiedenen deutschen Städten. Ja. Sehr nicht gut, unschön und alle, die es betrifft, letztendlich in der Situation möchte man nicht sein, egal ob in der Familie oder im Freundeskreis. Und deshalb ist es wichtig und notwendig, dass da was passiert. Ich weiß, es wurden Einkäufe getätigt, um die Zone einigermaßen so sicher zu machen, dass jetzt nicht nur LKWs nicht reinfahren durften in irgendwelche Straßen, sondern wir haben die Situation, dass jetzt auch schon mit PKWs reingefahren wird. Und da haben wir die Information, dass da entsprechende Gerätschaften angeschafft worden sind, um dort zumindest diese Möglichkeiten, diese Einfahrmöglichkeiten zu minimieren.
Ich meine, gerade beim Schwimmmontag ist natürlich, das ist eine lange Strecke, beispielsweise so unten an der Donau entlang. Die Donau letztendlich könnte auch die Donau natürlich kritisch sein. Ne? Da fährt einer irgendwo, ich will jetzt da gar keine Szenarien kreieren, aber das, sagen wir mal, zu schützen, ist natürlich schon eine Herausforderung oder da im Prinzip Präventivmaßnahmen zu ergreifen. Ja.
Aber wie ich das höre, ist ja unser Waffenkonzept in der Stadt Ulm, wir haben es gerade eben gesagt, am Wochenende, eben in der Nacht von 20 bis 6 Uhr, Schwörmontag ist jetzt der Montag, also da sind gesonderte Sicherheitskonzepte ja natürlich super wichtig, dass, weil offiziell das Waffenkonzept nicht den Schwörmontag zumindest nicht einschließt.
Obwohl der ab 14 Uhr ist, glaube ich, auch so ein inoffizieller Feiertag. Ich würde mal mutmaßen, dass dann dieses Verbot auch gilt, oder? Ja, wahrscheinlich.
Ja, wird man so sehen. Und unterstützen.
Eine Handhabe, ja, weil das natürlich auch ein kritischer Tag ist. Nebenbei, weil du sagst, unterstützen, ist an euch die Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Ausnahme einer Fraktion, die in Blau sozusagen immer anzutreffen ist oder blaue Farben trägt, die anderen Parteien haben, glaube ich, alle geschlossen sich für die Waffenverbotszone ausgesprochen. Ja. Ist das so richtig? Das heißt, in Ulm gibt es für den Entscheid oder für die Einführung gab es eine fast vollständige.
Eine ganz klare Mehrheit, ja.
Eine ganz, ganz klare Mehrheit zumindest. Das heißt, das ist beschlossen. Ist das jetzt auf Widerruf, auf Test hin oder ist das jetzt auf gilt und da gibt es keinen, also nicht nur Test, es ist wirklich es gibt keinen Endbereich. Also es ist nicht nur eine vorübergehende oder eine Test, sondern es ist wirklich eine definitiv gültige Regelung.
Ja, es ist eine definitiv gültige Regelung und jetzt schaut mal, wie sich das bewährt und dann wird man da Anpassungen nehmen.
Ja.
Also Donauufer zum Beispiel kommt es vielleicht dann doch irgendwann mit rein, aber es ist Fakt, dass es diese Waffenverbotszone gibt.
Mhm. Aber ihr kriegt schon dann laufend irgendwie jetzt auch ein bisschen Rückmeldung oder ein bisschen irgendwo Bescheid, ob man Ergebnisse irgendwie aus ersten Auswertungen hat, ob weniger vorgefallen ist oder ob man vielleicht auch irgendwas schon gefunden hat, sprich über Kontrollen durchgeführt hat. Gibt es da schon ein bisschen Rückmeldung, gibt es da schon ein bisschen Feedback inzwischen?
Also laufen wäre jetzt übertrieben. Ich glaube, so viel Informationenfluss gibt es nicht, außer bei Bedarf fragen wir nach. Aber schon regelmäßig und wir wissen, dass es ein paar Vorfälle gab, dass da Waffen in dem Fall, die nicht zugelassen sind, aufgrund dieser Regelung gefunden worden sind. Ob sich das jetzt in der anderen Statistik widerspiegelt, das werden wir sehen. Dazu ist, glaube ich, das Zeitfenster noch zu kurz, um zu sehen, ob sich da irgendwas reduziert hat.
Ja.
Wäre schön. Wir schauen dann mal.
Weil ich frage, es gibt ja natürlich an anderen Städten, wie ich gelesen habe, in einigen, Frankfurt zum Beispiel, in der Waffenverbotszone, ich lese in Saarbrücken und in Neunkirchen, also im Saarland gibt es das und in Stuttgart wohl ebenso. Also die sind, glaube ich, schon ein bisschen länger mit den Waffenverbotszonen unterwegs. Wisst ihr da ein bisschen was, was in anderen Städten, in vergleichbaren, so die Erfahrungswerte sind, tauscht man sich da eventuell auch aus oder wie ist das?
Zahlen haben wir, glaube ich, keine. Mhm. Aber die Rückmeldungen, die da sind, das ist eher wieder, sind wir beim subjektiven Gefühl, dass es schon dazu geführt hat, dass man besseren Gewissens dann dort unterwegs sein mag.
Mhm. Ja, schön. Wenn man sowas diskutiert, so eine Waffenverbotszone, da gab es ja bestimmt dann auch Pros und auch Kontras. Was sind denn so jetzt die Argumente, die für eine solche sprechen aus eurer Sicht oder auch dem, was diskutiert wurde? Hat es unter Umständen aber auch vielleicht Punkte, die man kritisch sehen kann, die dann vielleicht irgendwo auch als Gegenargument zählen? Oder wie läuft so eine Diskussion? Oder was sind so die Punkte? Also was fällt euch dazu
so spontan? Ich überlege gerade Richtung Kontra, da fällt mir nichts ein. Mhm. Aber das liegt auch an meiner persönlichen Meinung oder unserer persönlichen Meinung, dass wir dieses Konzept auch komplett unterstützt haben und weiterhin unterstützen. Die einzige Situation bei solchen Regelungen ist, wie kontrolliert man? Also man muss sich dann bewusst sein, dass möglicherweise mehr Personal unterwegs sein muss, vielleicht auch mehr Personal notwendig ist, aber in dem Fall kontrolliert er die Polizeibehörde und da sind wir direkt als Stadt ja ein bisschen draußen. Das macht ja nicht der Ordnungsdienst an sich, sondern das ist ein polizeilicher Einsatz, diese Kontrollen und da verlassen wir uns drauf. Wobei wir haben ja vorhin diese Schwerpunkte genannt hier in Ulm, da würden wir uns schon im Allgemeinen wünschen, dass da eher noch ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Patrouillen unterwegs sind. Mhm. Ich glaube, je mehr Präsenz von der Polizei da ist, da ist auch das Sicherheitsgefühl dann auch besser da. Also du hast ja vorhin Lichtkonzept erwähnt, intelligentes Licht, aber auch die Polizei, die unterwegs ist, ist sinnvoll. Also Kontrapunkte zu dem Punkt.
Lass uns das mit dem Licht vielleicht mal noch kurz aufgreifen. Gibt es da schon an bestimmten Stellen auch schon, Wiedhof haben wir, glaube ich, angesprochen, gibt es da schon umgesetzte neue Beleuchtungskonzepte? Haben wir das schon? Gibt es das in Ulm?
Also ich glaube, den Lederhof, den haben sie schon ausgeleuchtet. Und da ist ja auch dieser kleine, ist das von der Jugendarbeit, dieser Wagen, wo dann auch SozialarbeiterInnen vor Ort sind und da halt auch sind und dann auch auf die Menschen dort zugehen und fragen, was ist bei euch gerade los? Und da versuchen einzuwirken.
Also begleiten eine Sozialarbeit, die immer präsent vor Ort ist. So in dem Sinne? Ja, ein Punkt, den mir noch einfällt bei dem ganzen Thema Gefahr und Schlägereien und irgendwas, Sportevents, vor allem Fußballspiele, wenn jetzt irgendwo irgendwelche Clubs nach Ulm kommen. Ist sowas nicht dann auch vielleicht ein Thema, dass so bestimmte Zeiten, zum Beispiel wenn jetzt irgendwelche Mannschaften, die bekanntermaßen jetzt nicht, wie soll ich mal sagen, die eben für Prügelei oder sowas irgendwie auch bekannt sind oder sich mit Ulm nicht so verstehen. Ich erinnere mich da, ich glaube, was war das, mit wem hat sich Ulm da mal, was war irgendwo schon, waren das gar die Heidenheimer oder Pforzheim oder irgend sowas?
Daran habe ich gerade gedacht, ich wollte es gerade nicht sagen.
Ja. Wo man auch definieren könnte, dass zum Beispiel im Stadion oder eben zu der Zeit, wenn es so Fußballspiele sind, dann auch eine Zone oder eine Verbotsanordnung verfügt würde.
Also die Polizeipräsenz ist bei solchen Spielen dann erhöht. Also wenn man weiß, das ist ein Risikospiel, dann ist es ja nicht nur in Ulm so, sondern auch in anderen Städten. Also das, was man da eher da mitbekommt, sind dann die, ich nenne sie mal klassische Schlägereien. Mhm. Waffen sind dann eher die Flaschen, die vielleicht als Wurfgeschosse unterwegs sind. Mhm. Ich glaube nicht, dass eine Erweiterung von den Zeiten der Waffenverbotszone was bringen würde.
Ja. Mhm. Aber in der Zeit ist, wie du auch sagst, natürlich die Polizeipräsenz grundsätzlich ja schon dann ein ganz anderer. Das heißt, zu bestimmten Risiken, Risikoveranstaltungen und Themen ist man anders sowieso unterwegs, anders präsent. Schön. 11:47. Ich denke, spielen wir mal einen kurzen Musiktitel, bevor wir auf den letzten Block kommen. Dann, ich habe mal so ein bisschen nachgeschaut, was so die Unterlagen im Internet zum Thema Argumente pro und contra Waffenverbot zu sagen. Können wir auch mal noch kurz drüber gucken.
Neugierig.
Können wir mal kurz noch schauen in den verbleibenden Minuten. Ich habe aber noch was mitgebracht. Musik, Band ist schon älter. Die Musik ist neu. Don't ask me for a flock of seagulls. Kennst du a flock of seagulls?
Nee, sagt mir nichts. Aber ich bin sehr gespannt.
Ist in den 80er Jahren. Jorges, kannst du auch kennen, A Flock of Seagulls. Der eine Sänger hatte so lange Haare, so ein ganz, der hat sich hier, du hast nichts aus den Augen gesehen.
Das ist, nichts mitbekommen.
Nichts mitbekommen. A Flock of Seagulls, auf jeden Fall. Hören wir Don't Ask Me, sind gleich wieder zurück hier bei beim Lokaltermin. Der Lokaltermin, Radio Free FM, heute Morgen mit unseren beiden Gästen aus dem Ulmer Gemeinderat. Und das sind zum einen Annemarie Brückner von der Klimaliste und Georgios Giannopoulos für die SPD, die heute bei uns hier über das Thema mit dem Thema Verbot, Waffenverbotszone und Sicherheitsgefühl und Sicherheit in Ulm sprechen. Wir haben gesagt, es gibt so, wenn man mal ein bisschen nachliest, das ein oder andere an Argumenten pro und das andere Argumente wiederum contra der Einrichtung einer Sicherheitszone. Wir gucken einfach mal kurz, was so die Unterlagen dazu meint, Eva.
Ja, wir verschieben ein bisschen die Rolle. Wir haben mit unseren Gästen schon viel drüber geredet, über das Thema und diskutiert. Und jetzt sind wir zweimal gefragt mit den Unterlagen, wie du sagst. Eine Waffenverbotszone erhöht das Sicherheitsgefühl bei den Menschen. Also viele Menschen wissen, wenn gefährliche Gegenstände verboten sind, dass man sich selbst in der eigenen Sicherheit eben nicht mehr durch diese Gegenstände bedroht sehen muss. Das mal als Pro.
Außerdem als Pro, die präventive Wirkung wird genannt. Die Zone wirkt dann quasi abschreckend. Und wer damit mit so einer Waffe unterwegs ist, überlegt sich wahrscheinlich zweimal, ob er dann da reingeht oder ob er die Zone meidet. Also Prävention ist ein Punkt.
Auch die Handlungsfähigkeit des Staats. Also es ist eine Sache, dass sich die Menschen unsicher fühlen, aber wenn da nichts gegen getan wird, dann stützt das natürlich nicht das Vertrauen. Durch Einführung von solchen Zonen wird signalisiert, wir sehen euch, wir hören euch und wir machen was dagegen.
Der handlungsfähige Staat sozusagen wird damit auch bewiesen. Genau, und damit hat man auch ein bisschen natürlich, was man dann unter dem begrifflich rechtlichen Rahmen definiert oder beziehungsweise einen definierten Rahmen, damit auch die Polizei nachher kontrollieren kann. Das heißt, man kann mit dieser Grundlage viel besser auch handeln. Man kann wahrscheinlich, ohne dass es so eine Waffenverbotszone gibt, nicht einfach sagen, jetzt zeig mal, was du in den Taschen hast. Mit einer solchen hat die Polizei eine ganz andere Handhabe.
Genau. Und wie bei allen Themen gibt es eigentlich ein Pro- und eine Kontra-Seite. Hier in unserer Runde sind wir nicht so ganz auf Kontra-Argumente gekommen. Das Internet schlägt vor oder beziehungsweise gibt zu bedenken, dass das Problem eigentlich verlagert wird. Kriminelle Menschen können auch in anderen Zonen, in denen dieses Waffenverbotsgesetz eben nicht gilt, nicht in Kraft ist, weiterhin kriminell sein.
Ja.
Und dementsprechend wird es nur an andere Orte verschoben.
Ja, das ist ein Argument, das natürlich hier in Bezug auf die Fläche, die wir definiert haben, dass es sein kann, dass sich dann andere Stellen irgendwas umgeben. Aber es könnte natürlich auch sein, so sagen zumindest die Unterlagen, dass eine gewisse Willkür eintritt, dass natürlich dann in Bezug auf Kontrolle bestimmte Menschen, bestimmter Herkunft oder bestimmter ja auch Altersklassen vielleicht irgendwo in ein Schema kommen und dass insofern bestimmte vielleicht, also Stichwort ist Racial Profiling, dann mehr oder weniger kontrolliert werden und dass das insofern auch zum Gefühl von ja, Ungleichbehandlung oder irgendwas führen könnte. Ja, so ist es zumindest mal beschrieben.
Hm? Dann wird hier noch die tatsächliche Kriminalität genannt. Also viele Taten passieren nicht unbedingt geplantermaßen mit einem Messer, das man in Waffenverbotszonen oder möglich in Waffenverbotszonen mitnimmt, sondern eben aus dem Affekt, wir hatten das Thema Flaschen bei Fußball- oder Sportgruppen schon genannt. Und da kann man wenig gegen machen, weil Flaschen kann man jetzt mal nicht aus der Innenstadt verbannen.
Ja, und damit sind wir auch bei dem Thema Grauzone. Also die Definition, was nun genau verboten ist, gilt hier auch oder wird auch genannt als sehr problematisch schwammig. Und so könnten zum Beispiel, da haben wir vorher auch drüber gesprochen, jetzt Menschen wie zum Beispiel ein Handwerker, der sein Arbeitszeug mitbringt oder den Koch, den wir vorher genannt haben, dann ohne, dass er eigentlich jetzt böse Absichten hat, da in eine Problemsituation geraten. Und da muss man insofern natürlich dann auch sehr genau definieren. Aber ich glaube, das haben wir verstanden, dass man sich da schon sehr explizit auch hier in Ulm Gedanken gemacht hat, was ist jetzt verboten und was nicht. Also diesen Hinweis auf jeden Fall haben wir gefunden. Und
ja, ich sehe ein sanftes Nicken und Lächeln hier bei unseren Gästen. Ja. Also ich denke mal, die Kontraargumente hauen jetzt nicht so sehr vom Hocker, dass man sagt, da müsste man jetzt nochmal überdenken, ob diese Waffenverbotszone wirklich was bringt.
Hier steht auch noch geschrieben, das könnte den Anschein von Symbolpolitik erwecken. Mhm. Das heißt, das ist mehr ein Gefühl, aber nicht wirklich was brächte. Aber wir haben ja schon gelernt, dass an der Stelle schon sehr konkret Dinge geschehen. Und ich denke auch, wenn man konkret eine Definition einer Zone einrichtet, hat es nicht mehr den Charakter einer Symbolpolitik, sondern ist sehr, sehr konkret. Also insofern denke ich auch, das kann man entkräften. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen schauen, Eva, jetzt, wir haben die zwei Blöcke jetzt quasi durchgesprochen. Also in dem Argument gegen Waffenverbotszone hatte ich jetzt nicht wirklich Überzeugendes. Ich meine, die Schwammigkeit, haben wir gesagt, das ist eh schon geklärt, dass sehr klar ist, Waffen was nicht. Also war jetzt nichts, wo wir gesagt haben, es ist aus unserer Sicht hier irgendwie...
Ja, in dem Sinne kann man ja sagen, es läuft in eine gute Richtung hier in Ulm. Wir sind eingestiegen damit, wie das Sicherheitsgefühl bei uns ist. Und ja, wenn solche Waffenverbotszonen die Sicherheit nochmal bekräftigen, dann ist das ja eigentlich echt schön, dass das alles passt.
Zumal, wie ich lese, und ich weiß nicht, ob ihr auch irgendwie Infos habt, in anderen Städten sich wohl die Anzahl der Delikte rückläufig entwickeln und wohl auch die Entwicklung, also in dem Sinne bestätigt, dass es eine gute Sache ist.
Das wäre super, wenn wir das in Ulm dann auch hätten, auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen an uns. Und was wichtig ist, wenn es zu Situation kommt, sollten wir alle uns einig sein, dass wir zumindest unterstützen und Hilfe beiholen oder wie auch immer. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man in einer Stadt auch weiß, dass die Gesellschaft auch unterstützen würde bei Notsituationen.
Auf einen Punkt möchte ich noch hinaus, das fragen wir auch immer beim Lokaltermin. Wir haben jetzt viele Zuhörer. Wie können die Ulmer jetzt als Bürger, also nicht nur die Verwaltung, als vielleicht die Exekutive, sondern auch die Ulmer und jeder Einzelne, denn dazu beitragen, dass Ulm sicherer wird? Was gibt aus eurer Sicht noch an Punkten, wo er sagt, haltet die Augen vielleicht offen, ruft öfter die Polizei oder what else. Was würdet ihr an der Stelle sagen, kann jeder einzelne Ulmer auch dazu beitragen, dass Ulm gefühlt sicherer wird oder objektiv auch sicherer wird?
Ja, laut sein, das Anmahnen, wenn irgendwie bei der Polizei anrufen, wenn einem irgendwie was auffällt.
Ja.
Zivilcourage zeigen.
Zivilcourage, ja.
Genau, das ist das Stichwort, glaube ich. Zivilcourage.
Ja. Und habt ihr da Erfahrungswerte? Also sind die Leute irgendwo dann auch mit offenen Augen unterwegs und wird auch sowas bei der Polizei gemeldet? Oder ist die Wegguckmentalität, die allgemein sonst in Bezug auf Hilfeleistung so immer kritisiert wird?
Also,
weiß man nicht.
Ich persönlich habe das Gefühl, dass da eher unterstützend unterwegs ist. Also zumindest sind es die Rückmeldungen, die wir haben.
Ja.
Wahrscheinlich gibt es auch eine Dunkelquote, die wir nicht mitbekommen. Deshalb hoffe ich, dass wir mit dem Thema Zivilcourage auch weiter nach vorne gehen können.
Bei dem Thema, ich habe es vorher angesprochen, was jeder tun kann. Selbstverteidigungskurse. Empfehlt dir sowas? Hast du sowas zum Beispiel gemacht, Annemarie?
Nee, tatsächlich nicht. Ich würde die Beine in die Hand nehmen.
Ja, wegrennen ist, glaube ich, echt ein guter Ratschlag, den man jedem sagen kann. Aus Konflikten erstmal. Ja, vielleicht die eigene Konflikten Haut
immer aus dem Weg gehen, das ist das Wichtigste, weil egal, ob man trainiert ist oder nicht trainiert ist, man muss sich bewusst sein, es gibt immer Leute, die sind aggressiver, die sind besser, der Situation aus dem Weg gehen und das, was Annemarie vorhin schon gesagt hat, einfach laut sein. Und das ist das, was man genauso in Kursen trainiert, weil wir sind ja alle erzogen worden, leise zu sein, nicht aggressiv zu sein. Mhm. Und man muss sich auch bewusst sein, wenn man auch ein Spray in der Tasche hat oder ein Tactical Pen zum Beispiel, das muss ja zum Einsatz kommen, wenn man sich verteidigen möchte. Und das muss man trainieren und üben. Aber das Beste ist, die Situation, wenn möglich, aus dem Weg gehen. Oder dann auch Hilfe herbeirufen, ganz wichtig.
Zwei lieber einmal mehr Polizei rufen. Genau. Und Selbstverteidigungskurse wahrscheinlich sind auch kein Fehler, dass man da ein paar Grundlagen lernt. Auch wenn es wahrscheinlich, wenn es darauf ankommt, schwierig sein wird umzusetzen. Aber das ist, glaube ich, wahrscheinlich ein anderes Thema. Ich gucke mal gerade auf die Uhr, die Zeit rennt immer so wahnsinnig schnell, Eva. Wir haben 11:59:31, das heißt, wir haben 29 Sekunden, bevor es dann weitergeht um 12 mit dem nächsten Programm. Ich würde sagen, dann sagen wir ganz herzlichen Dank, Georgios. Und
Dank.
Ganz herzlich, Annemarie, dass ihr heute da wart. Moderationen hatten heute
die Eva Straub
und Michael Trost. Das war der Lokaltermin für heute. Und ich würde sagen, wir sagen gemeinsam Tschüss, auf bald.
Ciao.
Schönen Sonntag noch.
Ciao.
Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören auf www.freefm.de in der Mediathek.
Nachdenken mit Reden.
Free FM.